Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute an meiner Seite wieder Rechtsanwältin Aigerim Rahimov, Fachanwältin für Arbeitsrecht und für Medizinrecht. Hallo Aigerim.
Hallo Dietrich.
Ja, dann starten wir gleich mal wieder mit Aktuelles, bevor wir zu den aktuellen Urteilen kommen. Ich habe was Neues mitgebracht vom BMF. Am 17.02. haben die ihre Hinweise hinsichtlich der wesentlichen Rechte und Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen bei der Außenprüfung geändert. Da gibt es immer für den Steuerpflichtigen Zettelchen, den er in die Hand bekommt. Da steht dann so ein bisschen was drin, wie der genaue Ablauf der Außenprüfung ist. Das ist inhaltlich leicht geändert worden, sieht ein bisschen anders aus, ansonsten aber von den groben Leitlinien dasselbe wie vorher. Darüber hinaus hat in der Zwischenzeit das BMF seine Arbeitshilfen zur Aufteilung des Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück überarbeitet. Die Praktiker kennen das. Das ist so ein, naja, weniger schönes Excel-Tool, das uns da das BMF zur Verfügung stellt. Das ist jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr überarbeitet worden. Und was fehlt, sind tatsächlich die Bewirtschaftungs- und Regelherstellungskosten, die in der Zwischenzeit geändert worden sind. Heißt also, wenn wir dieses Tool bisher genutzt haben, wir haben noch das alte Tool genutzt. Das war noch besser für unseren Mandanten. Jetzt in dem neuen Tool ist es ein bisschen schlechter für unseren Mandanten. Da diese Bewirtschaftungsregelherstellungskosten aber schon vor einiger Zeit angepasst worden sind, hätten die eigentlich schon immer berücksichtigt werden müssen in letzter Zeit. Wenn wir also jetzt gerade im Jahre 2024 dieses Tool angewendet haben, haben wir das eben zugunsten unseres Mandanten angewandt. Wenn die Finanzverwaltung jetzt oder vielleicht dann später in der Betriebsprüfung das neue Tool anwendet, werden die uns voraussichtlich sagen, dass die Kaufpreisaufteilung nicht ganz richtig war. Da kommen also Diskussionen auf uns zu. Aber Mai, was soll man machen? Bisher konnten wir ja nur das alte Tool nutzen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann argumentativ wegbekommen. Als Drittes, was ich mitgebracht habe, die Bundesregierung ist nochmal angefragt worden, wie denn eigentlich die Bonpflicht, also die Belegausgabepflicht, so bewertet wird. Und erstaunlicherweise sagt die Bundesregierung, das ist ein ganzer Erfolg, ein voller Erfolg. Steht ja auch im Zusammenhang mit allen sonstigen Maßnahmen, gerade im Kassenbereich, zum Beispiel, dass ein TSE eingeführt worden ist und dass man auch über den Beleg dann eben abgleichen kann, ob denn hier betrogen worden ist oder nicht. Und was mich ganz besonders erstaunt hat, die Bundesregierung hat einen Fall aufgeführt, in dem oder mit dem dann irgendwie klargemacht werden sollte, dass die Bonpflicht also auch dazu geführt hat, dass man den Betrug aufgedeckt hat. Ein Fall. Ich staune. Naja. Ich habe dann jetzt nochmal in den nächsten drei Punkten so Erinnerungsposten mitgebracht, weil wir das in der Praxis ab und zu wieder erleben. Punkt 1. Wer von den Steuerberatern bislang noch kein besonders elektronisches Steuerberater-Postfach eingerichtet hat, möge das bitte tun. Einmal werden in der Zwischenzeit die Kammern auch schwer mit den Hufen scharren, weil das ein, naja, berufsrechtlicher Verstoß ist, wenn ich dieses Postfach nicht einrichte. Zum anderen, was wir aber immer wieder sehen, dass obwohl dieses Best schon seit 2 Jahren jetzt in der Zwischenzeit genutzt werden muss, die Korrespondenz mit dem Finanzgericht doch immer mal wieder schriftlich oder per Fax erfolgt. Und das geht nicht. Wenn ich mit den Finanzgerichten kommuniziere, muss das jetzt elektronisch erfolgen, muss das über das Beste erfolgen als Steuerberater. Wenn ich das dann eben schriftlich oder per Fax mache, dann ist zum Beispiel eine Klage, die ich darüber einlage, unzulässig. Und damit hat der Mandant auch nichts gewonnen. Also bitte, bitte das Best einrichten, wer es noch nicht gemacht hat, und dann auch unbedingt nutzen, vor allem in der Kommunikation mit den Finanzgerichten. Als weitere Erinnerung, seit dem 17.02. gelten jetzt die neuen GWG-Meldungspflichten, wenn es um den Kauf von Immobilien geht. Wir hatten darüber schon berichtet. Nochmal zur Klarstellung. Das gilt aber nicht nur, wenn Immobilien mit Bargeld gekauft werden, sondern auch, wenn Immobilien mit Gold, Platin, Edelstein oder Kryptowerten gekauft werden sollten. Dann habe ich als Steuerberater, Rechtsanwalt oder wer auch immer daran beteiligt ist, auch als Notar, dann die Pflicht, eine entsprechende GWG-Meldung zu machen. Ja, und als letzter Erinnerungspunkt Posten. Noch einmal Corona-Schlussabrechnungen. Hier stellt sich aus unserer Sicht immer klarer heraus, dass sämtliche Bewilligungsstellen immer konkreter nachfragen und immer strenger werden und vor allem streng sind bei dem Punkt der Corona-Bedingtheit. Hier wird oft angeführt von den Steuerpflichtigen, naja, zu den Corona-Zeiten, da gab es halt Kundenzurückhaltung, wir hatten Lieferkettenprobleme. Das stimmt alles. Das reicht aber den Bewilligungsstellen nicht aus, dass damit die Corona-Bedingtheit irgendwie begründet wird. Ich muss das tatsächlich individuell für meinen Fall machen und dass das tatsächlich auf Corona beruhte und nicht auf allgemeinen Lieferkettenschwierigkeiten zum Beispiel. Ich muss hier also als derjenige, der das beantragt hat, nicht Sie als Berufsträger, aber der das beantragt hat, muss dann also wirklich ganz genau das aufschreiben, möglichst viel, möglichst ausführlich. Alles andere scheint zurückgewiesen zu werden. Und bitte auch noch daran denken, wenn uns hier die Bewilligungsstellen eine Frist setzen, dass die auch eingehalten wird und nicht irgendwie so weggeschludert wird. Wir sind hier nicht im normalen Steuerrecht, das ist Subventionsrecht. Wenn ich hier eine Frist reiße, kann es ganz schnell dazu führen, dass mir meine entsprechenden Corona-Hilfen dann abgelehnt werden, einfach weil die Fristen nicht eingehalten werden. Ja, dann noch mal ganz kurz, bevor wir gleich zu aktuellen Urteilen Länge kommen, ein Hinweis: Das hessische FG hat das hessische Grundsteuergesetz als verfassungsgemäß angesehen. Das ist das Urteil des FG Hessen vom 23. Januar 2025, Aktenzeichen 3K 663 aus 24. Die Revision ist hier zugelassen worden. Also hat das oder der BFH sich hier jetzt auch mit dem hessischen Grundsteuergesetz dann zu beschäftigen. Ja, und als weiterer Punkt, Flugunterricht ist kein Schul- oder Hochschulunterricht, hat der BFH entschieden und damit eben umsatzsteuerpflichtig. Das reiht sich ein in eine lange Kette von Urteilen zu Unterrichtsarten, die alle als umsatzsteuerpflichtig angesehen worden sind. Hier also der BFH am 13. November 2024, Aktenzeichen römisch 11 R31 aus 22 zum Flugunterricht.
Ja, und als letzten Punkt haben wir ein etwas trauriges Thema, aber es ist wichtig, das zu wissen. Der Bundesrat hat den Weg freigegeben für den Mutterschutz bei Fehlgeburten. Und zwar hat hier die Änderung des Mutterschutzgesetzes den Bundesrat passiert. Damit gelten Mutterschutzfristen nun auch bei Fehlgeburten. Und zwar gestaffelt ab der 13. Schwangerschaftswoche. Und das gilt dann aber auch nur, wenn sich die Betroffene nicht ausdrücklich zur Arbeitsleistung bereit erklärt. Das Gesetz wird jetzt, nachdem es gebilligt wurde, ausgefertigt, verkündet und wird dann am 1.6.2025 in Kraft treten.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir mal zu den Urteilen der Woche. Zunächst zum FG Münster. Das ist das Urteil vom 9. Januar 2025, Aktenzeichen 3K 1444 aus 24. Da geht es auch wieder um die Grundsteuer. Und hier die Frage, ist denn ein Teil einer Straße für mich grundsteuerfrei? Worum geht's? Es geht um Reihenhäuser und typischerweise haben Reihenhäuser vor und hinten der Reihenhaussiedlung immer noch Wege, über die die Reihenhäuser zu erreichen sind. In dem Fall war das so, dass hinter den Reihenhäusern sich ein Geh- und Radweg befand, der mit Pollern abgesperrt war, aber der so an sich grundsätzlich nutzbar war. Also ich konnte mit dem Fahrrad langfahren, ich konnte mit dem Auto langfahren. Dieser Geh- und Radweg war als solcher nicht gewidmet, was für den Juristen also ein ganz wichtiger Punkt ist. Und darauf hat sich das Finanzamt hier auch zurückgezogen und hat gesagt, der ist eben als, nicht als Straße gewidmet gewesen. Also von daher galt dann hier die Grundsteuerbefreiung nach Paragraph 4 Nummer 3a Grundsteuergesetz nicht. Denn darauf hatten sich die Steuerpflichtigen berufen. Die haben gesagt, das ist eine öffentliche Straße. Dafür habe ich keine Grundsteuer zu zahlen. Tja, was hat das FG Münster gesagt? Das FG Münster hat sich den Fall genau angeguckt und gesehen, ja, okay, das war jetzt nicht als Straße gewidmet, aber man konnte das Ganze schon auch als Straße nutzen. Auf die Widmung kommt es mir nicht hier an. Damit hätte es eigentlich grundsteuerfrei sein können. Aber, sagt das FG Münster, ihr liebe Anwohner, ihr liebe Reihenhausbesitzer, konntet über diesen Weg eure Grundstücke erreichen und damit hattet ihr einen mittelbaren Nutzen daraus. Und von daher ist das dann doch ein Teil eures Grundstücks und damit ist das nicht grundsteuerfrei und ihr habt auch auf den euch zustehenden Teil dann Grundsteuer zu bezahlen. Die Revision ist aber zugelassen, also kann der BFH uns dann nochmal in der letzten Instanz sagen, was er davon hält. Kommen wir mal zum BFH, zum Urteil vom 24.10.2024, Aktenzeichen Römisch 6 R28 aus 22. Hier geht es um einen in Deutschland aus DBA-Sicht ansässigen Piloten, der aber bei einer Schweizer Fluglinie angestellt war und die hatte auch ihren Sitz in der Schweiz. Da war er eben auch angestellt. So, der Pilot hat jetzt gesagt, okay, ich bin ja in der Schweiz angestellt, ich bin da am Flughafen und ich fliege von da auch immer los. Also, alle meine Einkünfte, die ich habe, sind in der Schweiz zu besteuern, damit in Deutschland freizustellen nach dem DBA unter Progressionsvorbehalt. Der BFH sieht das anders. Der BFH grenzt hier tatsächlich danach ab, wo arbeitest denn du tatsächlich? Wo übst du deine Arbeit aus? Und in der Schweiz, lieber Pilot, hat der BFH gesagt, bist du doch nur, wenn du dann da eben hinfährst, dann da vor Ort bist, dann da vielleicht deine Checks und dergleichen machst und von da losfliegst und vielleicht noch im Luftraum der Schweiz bist. Aber sobald du den Luftraum der Schweiz verlässt, bist du nicht mehr in der Schweiz, übst deine Tätigkeit nicht mehr in der Schweiz aus. Und deshalb ist alles dann danach wieder in Deutschland steuerpflichtig. Also nur das, was in der Schweiz ausgeübt wird, ist dann auch tatsächlich steuerfrei. Alle anderen, da muss man dann eben nach Tagen, Kilometer und dergleichen dann aufteilen. Alle anderen Einkünfte, die sonst wo in der Welt erzielt worden sind, die sind dann wieder in Deutschland voll steuerpflichtig. Dann ein kleiner Lebenstipp vom OLG Braunschweig, Beschluss vom 6. Januar 2025, Aktenzeichen 4U 439 aus 23. Hier ging es darum, dass jemand von vermeintlich seiner Bank angerufen worden ist und der Bankmitarbeiter meinte, irgendwas sei am Konto und er müsste da jetzt da was machen. Und der Angerufene sollte ihm mal bitte die Push-Tans, die derjenige dann auf sein Handy bekommen hat, mal schnell durchgeben. Das ist ja auch meistens irgendwie eine Zahlenkombination, damit er das dann das Konto wieder frei machen könnte. Dadurch ist dann aber ein Schaden auf dem Konto entstanden. Der Anrufer war keiner von der Bank, sondern ein Betrüger und die haben das Konto leergeräumt. Jetzt ist also dann der Angerufene zu seiner Bank gegangen, hat gesagt, Schadensersatz, Schadensersatz. Die erste Instanz hat auch noch gesagt, ja, das hat die Bank zu ersetzen. Jetzt das OLG Braunschweig hat gesagt, mein lieber Angerufener, ein Bankmitarbeiter würde dich vielleicht anrufen, aber ein Bankmitarbeiter würde niemals von dir deine PIN-Nummer, sei es von der Karte oder von deinem Konto, noch deine TAN fragen. Das machen die einfach nicht. Und das musst du auch wissen. Und wenn du ihn trotzdem rausgibst, einem unbekannten Menschen am Telefon, dann musst du damit rechnen, dass dein Konto auch abgeräumt wird und dass das illegal war. Das bedeutet, kein Schadensersatz hier für den Angerufenen und für uns alle, wenn wir angerufen werden, absolut misstrauisch sein und bitte niemals irgendwelche persönlichen Daten über das Telefon rausgeben. Ja, und dann habe ich noch ein Urteil des niedersächsischen FGs vom 11. Dezember 2024, Aktenzeichen 9K83 aus 24 mitgebracht. Da geht es noch einmal um die kleinen PV-Anlagen. Wir erinnern uns, die waren bis Ende 2021 grundsätzlich noch, da war es noch möglich, dass ich die gewerblich oder mit Gewinnerzielungsabsicht betreibe. Und ab 2022 wurde ja dann gesetzlich über den Paragraphen 3 Nummer 72 ESCG gesagt, nein, das sind alles Liebhabereibetriebe. Es passiert immer wieder, dass in 2021 Themenvorlagen und ich zu einer Zahlungspflicht komme, die aber erst in 2022 erfüllt worden ist. Aber der Grund war in 2021. Da hatte schon das FG Münster gesagt, zum Beispiel eine Umsatzsteuernachzahlung, die ich habe für das Jahr 2021 und 2022 bezahle. Natürlich kann ich die nochmal ansetzen und als Werbungskosten dann entsprechend geltend machen. Das FG Nürnberg hatte für solche Fälle aber gesagt, nein, ab 2022 warst du Liebhabereibetrieb, du kannst keine Betriebsausgaben, Werbungskosten oder dergleichen mehr absetzen, das geht einfach nicht. Jetzt hat das niedersächsische FG zum Glück genauso geurteilt wie das FG Münster, dass es natürlich sein muss, dass wenn in 2021 etwas passiert ist und ich 2022 bezahlt habe, dass es natürlich noch 2021 gehört und dass ich das Ganze dann noch absetzen kann. Also vielen Dank, Niedersächsische FG. Der allgemeine, gesunde Menschenverstand gilt hier also auch noch. So, und damit wieder rüber zu dir, Aigerim, zu einem arbeitsrechtlichen Urteil.
Ja, wir haben tatsächlich ein interessantes bundesarbeitsgerichtliches Urteil bekommen, und zwar, das ist das Urteil vom 19. Februar 2025 zum Aktenzeichen 10 AZR 57 aus 24. Thema war tatsächlich mal wieder die Zielvorgabe und die unterlassene, ja, rechtzeitig zur Verfügung gestellte Zielvorgabe gegenüber dem Arbeitnehmer. Es ging tatsächlich um die Frage, kann ein Arbeitnehmer in solchen Fällen Schadensersatz gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen? Da sagt das Bundesarbeitsgericht ja. Verstößt der Arbeitgeber schuldhaft gegen seine arbeitsvertragliche Verpflichtung, dem Arbeitnehmer rechtzeitig für eine Zielperiode Ziele vorzugeben, an deren Erreichen die Zahlung einer variablen Vergütung geknüpft ist, also die wirkliche Zielvorgabe, löst dies, wenn eine nachträgliche Zielvorgabe ihre Motivations- und Anreizfunktion nicht mehr erfüllen kann, grundsätzlich einen Anspruch des Arbeitnehmers auf Schadensersatz aus. Und warum ist das so? In dem konkreten Fall hat ein Mitarbeiter tatsächlich eine arbeitsvertraglich zugesagte Zielvereinbarung, die er als variable Vergütung erhält, zusätzlich zu seinem Grundgehalt. Und die setzte sich halt aus 70% Unternehmenszielen und 30% individuellen Zielen zusammen. Eine Betriebsvereinbarung sah vor, dass die immer bis zum Ende des März eines Kalenderjahres quasi vereinbart werden muss. Im konkreten Fall hat der Arbeitgeber dies aber erst am 15.10. des Kalenderjahres quasi zur Verfügung gestellt. Und da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, nachdem der Arbeitnehmer meinte, nee, ich habe jetzt hier zu wenig quasi Vergütung erhalten, ich hätte jetzt gern noch mehr, im konkreten Fall 16.000 Euro. Das geht so nicht, lieber Arbeitgeber. Du kannst nicht die Motivation und den Anreiz schaffen, wenn du die Ziele erst drei Viertel nach abgelaufener Zielperiode quasi vorlegst. Das ist nicht möglich. Das erreicht auch nicht den Arbeitnehmer in dem Sinne. Und deswegen machst du dich schadensersatzpflichtig. Was interessant ist an diesem Urteil ist, dass das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, der Arbeitnehmer macht sich nicht irgendwie der löst kein Mitverschulden aus. Ihm ist kein Mitverschulden anzurechnen, wenn er auf den Arbeitgeber nicht zugeht und sagt, hier bitte komm, reich mir mal die Zielvereinbarung ab. Also die Initiativpflicht liegt ausschließlich beim Arbeitgeber.
Ja, vielen Dank. Und das war's auch wieder für den Podcast für diese Woche. Ich danke dir vielmals, Aigerim, dass du mit dabei warst.
Ich danke dir.
Und dann freue ich mich auf die nächste Woche. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.